Vielen Dank für diese schönen, wunderschönen Lieder. Es ist schön, wenn man so in das Lob Gottes hineingenommen wird. Der Predigttext für heute steht in Hebräer 13, Vers 1 bis 3. Ich lese ihn nach der Übersetzung Das Buch. Die geschwisterliche Liebe soll festbleiben. Hört nicht damit auf, Fremde bei euch gastfreundlich aufzunehmen. Denn auf diese Weise haben manche sogar schon Engel bei sich aufgenommen, ohne es zu wissen. Denkt an die, die gefangen sind, weil ihr als Mitchristen eigentlich zusammen mit ihnen im Gefängnis seid. Und denkt auch an die, die gequält werden, denn ihr seid doch zusammen mit ihnen im Körper des Messias verbunden. Liebe Gemeinde, die Überschriften in den verschiedenen Bibelübersetzungen zu diesem Abschnitt, die zeigen an, dass es sich hier um abschließende Worte des Autors handelt. Also so ungefähr im Sinne von einem Bergführer, der unmittelbar vor dem Aufbruch zur großen Wanderung früh am Morgen die Gruppe nochmals ermahnt und so sagt: Also hört nochmal zu und denkt dran, wir bleiben als Gruppe zusammen, jeder achtet auf die Person vor ihm und wir gehen auf keinen Fall vom Pfad ab. Wenn irgendetwas ist, laut rufen und alle bleiben stehen. Also nochmal so das Wichtigste zusammenfassen. Im Hebräerbrief, da werden viele tiefe theologische Themen besprochen. Wer ist Jesus? Gerade auch im Vergleich zu den früheren Propheten. Jesus als der hohe Priester, der uns vor Gott vertritt. Sein Opfer, das er gebracht hat. Da geht es um Gottes Verheißungen und dass wir ihnen vertrauen können. Der Autor dieses Briefes ermutigt zum Glauben an Gott. Er macht aber auch deutlich, dass Gott seine Kinder erzieht und dass das auch schwere Führungen beinhalten kann. Es geht um den Kampf gegen die Sünde im eigenen Leben und dass wir dabei auf Gottes Hilfe vertrauen dürfen. Und dann kommt so im Schlussteil, im letzten Kapitel 13 dann des Briefes, noch eine ganze Reihe von praktischen Aufforderungen oder Erinnerungen. Angesichts all der vielen tiefen Gedanken, die wir jetzt in dem vorigen Teil besprochen haben, macht doch dies und vergesst jenes nicht. Und jetzt wird es wieder ganz praktisch und spricht so direkt in das Leben der Empfänger dieses Briefes hinein, dieser Christen damals im ersten Jahrhundert. Drei Hauptgedanken sind in diesem kurzen Abschnitt enthalten und die wollen wir uns nun etwas genauer anschauen. Zunächst geht es darum, fest in der geschwisterlichen Liebe zu bleiben. Die geschwisterliche Liebe soll fest bleiben. Es ist so leicht, sich zu zerstreiten über fast alle gesellschaftlichen, politischen und ethischen Fragen kann man intensiv diskutieren und sich heftig in die Wolle kriegen. Im Blick auf die Corona-Pandemie, da gibt es recht unterschiedliche Ansichten. Die einen finden die Maßnahmen der Regierung gut, andere können das gar nicht nachvollziehen. Sie meinen, das wäre doch alles übertrieben. Für uns Christen kommen dann auch noch so ganz grundsätzliche Fragen: Wie können wir denn die Bibel auslegen und heute verstehen? Wie soll denn das Gemeindeleben, die Gottesdienste gestaltet werden? Ach, es gibt unzählige Anlässe, über denen man in Streit mit anderen geraten könnte. Was im privaten Umfeld vielleicht noch mehr oder weniger humorvoll ausgeglichen werden kann, das führt im Blick auf die Zusammenarbeit von Gemeinden in einer Stadt, von Christen in einem Land und vor allem auch im Blick auf die weltweite Zusammenarbeit zu immensen Herausforderungen. Wir arbeiten als EMO gerne in der Evangelischen Allianz mit. Ich persönlich bin begeistert von diesem Konzept, dass da Christen aus ganz unterschiedlichen Gemeindehintergründen sich zusammentun und sagen, wir wollen an bestimmten Punkten zusammenarbeiten. Hier in Wiesbaden ist daraus zum Beispiel die Amin-Gruppe entstanden, der Arbeitskreis für Migration und Integration. Das Logos Center ist entstanden, diese Begegnungs- und Beratungsstätte für Flüchtlinge. Wir haben gerade jetzt wieder neue Kärtchen gekriegt. Ich habe Ihnen einige da hinten ausgelegt. Da sind auch noch ein paar andere Infos von der EMO. Können Sie nachher gerne mitnehmen, so ein kleines Kärtchen in Deutsch, Arabisch und Persisch, wo einfach informiert wird, jeden Montag in der Calvary Chapel in der Dotzheimer Straße kann man hinkommen. Und das sind Leute, die einem helfen bei irgendwelchen Behörden, Briefen oder irgendwelchen Anliegen, die es zu bewältigen gibt. Eine Frucht der Zusammenarbeit der Evangelischen Allianz, ein Gemeinschaftsprojekt von Evangelische Allianz, Arabische Gemeinde, EMO und Calvary Chapel. Wunderbar, dass es sowas gibt. Aber die Gemeinden, wenn wir jetzt gerade mal so auf die Allianz schauen, die Gemeinden, die hier in Wiesbaden in der Evangelischen Allianz machen, die sind ja recht unterschiedlich. Da ist die Paul-Gerhardt-Gemeinde, da ist die Schelbengraben-Gemeinde, die Baptisten, die Move Church, die Stadtmission, die Kirche in Aktion, die Freie Evangelische Gemeinde, die Calvary Chapel, die Freie Christengemeinde, die Morgensterngemeinde, eine ganze Reihe von internationalen Gemeinden, die mehr oder weniger auch so mit dabei sind, die EMO, die Freie Christliche Schule, die Alpha-Buchhandlung, eine sehr bunte Schar von Gruppen und Organisationen, die jede so die eigene Prägung haben. Wenn wir dann so an die Evangelische Allianz in Deutschland denken, dann wird das Spektrum noch größer und die Unterschiedlichkeit noch spannender. Und wenn wir dann erst weltweit denken, was für eine Vielfalt, was für ein Potenzial, sich über die anderen zu ärgern, weil sie in vielem so ganz anders denken als wir, als ich. Und da hinein kommt die Aufforderung aus dem Hebräerbrief, die geschwisterliche Liebe, die soll fest bleiben. Wow! Es geht um die Liebe unter Geschwistern. Die Liebe, die Christen untereinander haben. Und das ist eine Liebe, die entspringt unserem gemeinsamen geistlichen Leben. Die beruht nicht auf Sympathie, ob mir der andere jetzt gefällt oder nicht. Das ist ja auch in der Familie, bei Geschwistern, die sucht man sich ja nicht aus. Die sind ja gegeben. Und das hat mit Sympathie überhaupt nichts zu tun. Die Liebe unter Geschwistern, die stammt, die kommt oder beruht auf der Herkunft, weil wir alle zusammengehören. Und diese Liebe, sagt der Autor des Hebräerbriefs, die soll weiterhin gepflegt werden, fest bleiben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich mir bewusst sage, ich lasse mich nicht von den Diskussionen über Corona oder über dieses oder jenes theologische Thema dazu verleiten, mit dieser oder jener Person in Streit zu geraten und ihm oder ihr die Freundschaft aufzukündigen. Das sage ich mir manchmal ganz bewusst, weil ich dann so innerlich, wenn ich manches höre oder vielleicht auf Facebook oder WhatsApp oder Instagram lese von jemandem, den ich kenne, dann geht so innerlich, steigt der Druck und ich denke, wie kann der nur sowas schreiben? Das geht doch nicht. Und dann mich bewusst zu bremsen und sagen, halt, ich will mich nicht hier in eine Position bringen lassen, wo ich gegen den bin und wo ich den nicht mehr mag, weil er oder sie hier anders denkt. Weil er eine Meinung vertritt, die meiner Meinung nach falsch ist. Ich will das aushalten. Denn ich weiß, diese Person liebt Jesus ebenfalls. Und deswegen lasse ich mir nicht die Freundschaft zerstören. Denn der Grund für unsere Beziehung ist Jesus, ist unser gemeinsamer Glaube an ihn. Deshalb hat Jesus das selber gesagt, in Johannes 13 finden wir das. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Das war Jesus wichtig, die geschwisterliche Liebe. Eine zweite wichtige Aufforderung gibt der Verfasser des Hebräerbriefs weiter, nämlich gastfrei zu sein. Hört nicht auf damit, Fremde bei euch gastfreundlich aufzunehmen, denn auf diese Weise haben manche sogar schon Engel bei sich aufgenommen, ohne es zu wissen. Gastfreundschaft zu üben, das ist ja jetzt gerade so in den derzeitigen Corona-Zeiten gar nicht so einfach. Aber gerade auch in den vergangenen Monaten haben wir ja neu gemerkt, wie wertvoll persönliche Begegnungen sind, eine Tasse Kaffee nach dem Gottesdienst zusammen zu trinken, jemanden zum Essen einzuladen. Ach, das kann man alles gerade nicht so gut machen. Und wir vermissen das. Und da merken wir dran, oh, das haben wir bisher gar nicht so geschätzt vielleicht, aber das sind ganz wertvolle kleine Zeichen. Bei dem Stichwort Gastfreundschaft, da denke ich auch an Gerald und Ingrid Lauche, die in den vergangenen 33 Jahren mit der EMO in Ägypten gearbeitet haben. Gerald ist Anfang Juni plötzlich gestorben und sein Tod hat uns alle in der EMO sehr erschüttert. Gerald und Ingrid haben in Kairo gelebt und unzählige Reisende haben in ihrem Haus Gastfreundschaft genossen. Ich war selber bei ihnen oft zu Gast und es war einfach schön, mitten so aus dem Trubel Kairos in so eine schöne, ruhige, etwas gekühlte Wohnung zu kommen, sich von Ingrid verwöhnen zu lassen, mit Gerald über dienstliche und private Themen zu diskutieren. Ja, es ist ein schwerer Verlust, aber sie haben das, das sind so Vorbilder für mich, wo ich denke, ja, Gastfreundschaft, die haben das wirklich sehr intensiv gelebt. Aber nun geht es ja in diesem Vers nicht so sehr um das gemeinsame Essen mit Freunden, mit Verwandten, sondern darum, Fremde gastfreundlich aufzunehmen. Das ist schon nochmal ein etwas anderer Schwerpunkt. In der interkulturellen Arbeit mit Migranten ist das wichtig. Wenn meine Frau und ich zum Beispiel eine befreundete afghanische Familie in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge besuchen, dann erleben wir Gastfreundschaft. Wir sitzen auf dem Teppich im großen Zimmer, in dem sonst kaum ein Möbelstück ist, und dann wird aufgefahren. Teller Obst, Gebäckstücke, Tee. Und andererseits ist es aber auch für Flüchtlinge schön, wenn sie mal in die Wohnung von deutschen Freunden eingeladen werden. Ich denke an Heiligabend 2018, da hatten wir unser Wohnzimmer voll mit somalischen Freunden. Das war herrlich. Die Erklärung, warum eine solche Gastfreundschaft wichtig ist, die ist richtig interessant. Da schreibt der Autor dieses Briefes an die Hebräer doch tatsächlich, denn auf diese Weise haben manche sogar schon Engel bei sich aufgenommen, ohne es zu wissen. Oh, wollen Sie auch mal Besuch von Engeln haben? Dann laden Sie einfach Fremde zu sich nach Hause ein. Vielleicht ist ein Engel drunter. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat wohl an die Begebenheit von Abraham und Sarah gedacht, die Besuch von drei Männern, von fremden Männern bekommen und diese festlich bewirten. Und diese Männer sagen ihnen, dass sie in einem Jahr einen Sohn bekommen werden. Einer dieser Männer ist Gott selbst, so wie sich das dann im weiteren Verlauf der Geschichte herausstellt. Die anderen beiden sind Engel. Und während Abraham mit Gott über das Strafgericht über Sodom redet und handelt, gehen die beiden Engel weiter und kommen zu Lot, der sie bei sich aufnimmt. Das ist eine in sich sehr wilde Geschichte. Das sind die einzigen Begebenheiten, die uns in der Bibel berichtet werden, wo jemand einen Fremden Gastfreundschaft erweist und dieser sich als Engel herausstellt. Ich finde es interessant, dass der Schreiber des Hebräerbriefes dies gerade als Begründung dafür nimmt, dass wir auch unsere Wohnungen für Fremde öffnen sollen. Meine Frau und ich haben zwar nicht feststellen können, dass wir irgendwann mal einen Engel im wörtlichen Sinne beherbergt hätten, aber schön sind solche Begegnungen mit Fremden doch allemal. Und dann ist da noch eine dritte Aufforderung in diesem Text. Denkt an die, die gefangen sind. Denkt an die, die gefangen sind, weil ihr als Mitchristen eigentlich zusammen mit ihnen im Gefängnis seid. Und denkt auch an die, die gequält werden, denn ihr seid doch zusammen mit ihnen im Körper des Messias verbunden. Leider ist es so, dass die Diskriminierung und Verfolgung von Christen weltweit zunimmt und nicht abnimmt. Auch die Verfolgung anderer religiöser und politischer Gruppen, Menschenrechte, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, die werden in vielen Ländern massiv eingeschränkt. Ein paar Beispiele. China, das Sicherheitsgesetz für Hongkong, der seit Jahren stetig wachsende Druck auch auf die Christen im Land, die gewaltsame Abnahme von Kreuzen in Kirchgebäude, die digitale Überwachung. Das ist eine sehr bedrückende Entwicklung, wo keine Einrichtung der Weltgemeinschaft irgendwie wüsste, wie man da wirkungsvoll entgegentreten könnte. Türkei, das ist auch so ein Land. Laut dem Menschenrechtsbericht von 2019 war ein deutlicher Rückgang von Hassdelikten gegen Christen, gegen christliche Organisationen und Kirchen zu beobachten. Das ist zunächst mal positiv. Aber besorgniserregend ist in der Türkei die zunehmende Praxis, dass ausländische Christen, die aktiv in türkischen Gemeinden mitgearbeitet haben, dass die aus dem Land gewiesen werden. Im vergangenen Jahr wurden allein 44 Mitarbeiter auf diese Art und Weise rauskatapultiert. Dieses Jahr schon 19. Ein besonders krasser Fall ist der von Joy Subashi Güler. Das ist die amerikanische Ehefrau eines türkischen Pastors. Der wurde die Wiedereinreise ins Land zu ihrem Mann und zu ihren Kindern, die alle türkische Pässe haben, verwehrt. Unglaublich. Dave und Pam Wilson, die Leiter der internationalen Künstlertruppe Taco, mit der wir als Emo zusammenarbeiten, die sind ebenfalls betroffen. Amerikanische Missionare, die schon lange in der Türkei arbeiten und im letzten Jahr ebenfalls ausgewiesen wurden. Im Moment sind sie noch in den USA, aber wir hoffen, dass sie bald wieder nach Deutschland kommen können. Sie wohnen in der Emo und wollen ihren Dienst von hier aus weiter tun. Die Vereinigung der türkischen protestantischen Gemeinden bittet sehr um Gebet für diese Entwicklung. Mit dem Weltverfolgungsindex von Open Doors wird jedes Jahr eine detaillierte Übersicht über den Stand der Religionsfreiheit weltweit veröffentlicht. Und während es in einzelnen Ländern Verbesserungen gibt, sieht es international gesehen gar nicht gut aus. Der Sudan ist eines der Länder, in denen es im letzten Jahr Verbesserungen gab. Die Übergangsregierung dort versucht nach dem Sturz des Diktators Omar al-Bashir mehr Freiheiten einzuführen. Und erst vor ein paar Wochen wurde die Todesstrafe für den Abfall vom Islam aufgehoben. Das gibt Anlass zu Hoffnung, dass es doch weiterhin mehr Freiheiten für die Menschen dort geben wird, auch für die Christen. Ich habe gerade vorhin noch einen Zettel zugesteckt bekommen für die Fürbitten nachher. Und da wird ist eine Nachricht aus Usbekistan, dass eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde dort völlig überraschend die offizielle Genehmigung zum Bau eines Kirchgebäudes bekommen hat. Das ist keiner Gemeinde in den letzten 20 Jahren dort in Usbekistan erlaubt worden, schon gar nicht eine Gemeinde, die aus Konvertiten, aus dem Islam besteht. Und dann besuchte ein hoher Beamter der Stadtverwaltung die neue Kirche, um seine Verbundenheit mit ihnen auch noch zu zeigen. Dieses neue Gebäude ermöglicht es 12 Gemeinden, die sich bisher in Häusern getroffen haben, in Wohnungen, illegal, dass sie sich jetzt legal in einem genehmigten Gebäude versammeln können. Das ist ein Grund zum Dank, eine der positiven Entwicklungen, die es, dem Herrn sei es gedankt, auch gibt. Aber dann wird auch erwähnt, es war der zweite Zettel, der mir zugesteckt wurde, auch gerade für Mädchen und christliche Mädchen und Frauen, die gerade in Ägypten und in Pakistan immer wieder auch entführt werden, mit falschen Versprechungen zur Konversion, zum Islam und in eine Ehe mit einem Muslim verführt werden. Eine große Not, die da ist. Druck. Und da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, denkt an diese Gefangenen, denkt an die, die bedrückt werden, denkt an die, die gequält werden. Es gibt leider so viele unzählige Beispiele, gewaltsame Angriffe gegen Christen, Folter in der Haft. Viele Menschen werden gequält, Christen wie Nicht-Christen. Die Frage ist, was können wir da tun? Wie können wir konstruktiv an diese Bedrängten und Gefangenen denken? Und da ist zunächst mal auf der ganz persönlichen Ebene die Möglichkeit, dass wir uns informieren und beten. Open Doors versendet regelmäßig Gebetsanliegen. Es gibt die Gebetsanliegen von AGREF, dem Arbeitskreis für Religionsfreiheit, Menschenrechte und verfolgte Christen von der Evangelischen Allianz in Deutschland. Es gibt Barnabas Fund. Es gibt andere, viele Möglichkeiten, wo man sich informieren kann. Ich persönlich schätze die Gebetsanliegen von AGREF sehr. Da kommt alle 2 Wochen ein zweiseitiges Blatt und dann ist für jeden Tag dieser 2 Wochen ein Anliegen. Und das geht rund um die ganze Welt. Bangladesch, Indien, Irak, Kirgisistan, Laos, Mongolei, Nepal, Ukraine und auch Deutschland. IDEA Spektrum veröffentlicht jeden Monat den Gefangenen des Monats und ruft zu Fürbitte und zu Aktionen auf. Für August sind das 5 orthodoxe Mönche in Eritrea, die seit einem Jahr ohne Anklage inhaftiert sind, wahrscheinlich weil sie die Einmischung des Staates in Kirchenangelegenheiten kritisiert haben. Von der EMO geben wir ebenfalls Gebetsnachrichten heraus. Wir haben zwar keinen Schwerpunkt auf Menschenrechtsverletzungen und der Verfolgung von Christen, aber neben den aktuellen Anliegen aus der Missionsarbeit in der arabischen Welt und in Deutschland leiten wir immer auch wieder zum Gebet für die Situation in verschiedenen Ländern und für die Christen dort an. Eve-Marie Hoppe, die dafür sorgt, dass diese zweiwöchigen Gebetsmail und der monatliche Gebetskalender erstellt und verschickt werden, nimmt sie gerne mit in die Verteilerliste auf, wenn sie nicht schon drin sind. Sagen Sie es ihr einfach nachher. So ganz praktisch, einfach sich so einen Gebetsbrief schicken lassen und dann das zu verfolgen und dafür zu beten. Ich muss ehrlich sagen, ich kann das auch nur in begrenzter Weise tun. Und manchmal wird mir es auch fast zu viel, wenn dann noch von anderen Organisationen weitere Schreckensmeldungen kommen. Und dann denke ich, nee, das halte ich nicht aus. Aber so dieses eine Blatt immer regelmäßig durchzubeten, das ist mir wichtig. Und dass man sich einfach an einer Stelle einklingt und sagt, da möchte ich mitbeten, dran denken. Neben der persönlichen Ebene gibt es auch die politische und öffentliche Ebene und da ist es sehr ermutigend, dass die EU und auch die Bundesregierung beide jeweils in den letzten Jahren eine Stelle eingerichtet haben von einem Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit. Die EU wollte diese Stelle jetzt gerade auslaufen lassen und nach heftigem Protest wurde jetzt doch entschieden in den letzten Tagen, dass diese Stelle weitergeführt werden soll. Das finde ich sehr wichtig. Für die Bundesregierung ist der Bundestagsabgeordnete Markus Grübel von der SPD vor 2 Jahren beauftragt worden als Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Er soll alle 2 Jahre einen umfassenden Bericht erstellen und so informieren. Ein Bericht, der alle Religionen und Bekenntnisse umfasst. Das ist ein Amt, was beim Entwicklungsministerium eingerichtet ist. Das ist schön und wichtig, dass es auf diesen offiziellen politischen Ebenen auch dieses Thema immer wieder vorgebracht wird und in Erinnerung gerufen wird, dass es da so viele Missstände gibt. Überhaupt sind auch gerade die christlichen Menschenrechtsgruppen in den vergangenen Jahren sehr aktiv und sehr professionell auch geworden. Den Verfolgungsindex von Open Doors, der wird auch im säkularen Bereich sehr aufmerksam wahrgenommen, wenn der jedes Jahr rauskommt. Alle 2 Jahre findet in Schwäbisch Gmünd ein Kongress für Christenverfolgung und Religionsfreiheit statt, teilweise auch mit Beteiligung von Politikern. Das ist ein hochkarätiger Kongress, wo viele wirklich fundierte Informationen ausgetauscht werden und diskutiert werden. An der Freien Theologischen Hochschule in Gießen gibt es seit 2 Jahren eine Professur für Christenverfolgung und Religionsfreiheit. Das ist einzigartig in Deutschland. Die wird von Dr. Christoph Sauer betreut. Also das ist schön, dass es so auf diesen, auch im öffentlichen Bereich und sehr professionell darüber informiert wird, aber das hilft leider nicht immer, das auch weltweit zu reduzieren und zu verbessern. Angefangene zu denken, das führt uns auch an die Situation von Konvertiten in unserem eigenen Land. Da gab es am 3. April diesen Jahres ein interessantes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Nach diesem Gerichtsurteil müssen Konvertiten im Asylverfahren nachweisen, dass sie ihren neuen Glauben in einer Art und Weise leben, dass er ihre ganze Identität prägt. Und das muss für andere nachvollziehbar sein. Und sie müssen ihren Glauben so leben, dass es bei einer Rückkehr in ihr Heimatland zu Verfolgung kommen würde. Das sind sehr hohe Ansprüche. Ich denke, es sind durchaus biblische Ansprüche. Aber ich frage mich, würden wir diesen Ansprüchen genügen? Was würde ein Verfassungsrichter entscheiden, wenn wir vor ihm stehen und wenn ich nachweisen müsste, dass mein Glaube an Jesus meine ganze Identität und mein Verhalten prägt? Was würden Sie antworten, wenn jemand Sie fragt, an was sehe ich eigentlich, dass Sie Christ sind? Wo wird das deutlich in Ihrem Leben? Und wie wirkt sich Ihr Glaube an Jesus in ihrem Alltag aus? Und das nicht nur einmal, die werden nach 3 Jahren dann nochmal gefragt, wenn die Nachprüfung kommt, wie sieht es denn mittlerweile aus? Ist Ihr Glaube immer noch identitätsstiftend für Sie? Können Sie mir das beweisen? Da werden sehr hohe Maßstäbe angelegt an Konvertiten im Asylverfahren. Und ich denke, es tut uns gut, wenn wir das auch uns selber fragen und sagen, wenn das von denen erwartet wird, dann müssten wir eigentlich zum Gleichen bereit sein. Denkt an die, die gefangen sind, weil ihr als Mitchristen eigentlich zusammen mit ihnen im Gefängnis seid. Und denkt auch an die, die gequält werden. Denken wir in unseren Gebeten doch immer wieder an unsere Geschwister weltweit, die um ihres Glaubens willen bedrängt und gequält werden. Denken wir an die Konvertiten, auch gerade die, die in den verschiedenen deutschen und internationalen Gemeinden hier in Wiesbaden eine geistliche Heimat gefunden haben. Und das ist ja so erfreulich auch, dass in den letzten Jahren in einer ganzen Reihe von deutschen internationalen Gemeinden solche Leute kamen, die sagten, ich möchte Jesus nachfolgen, möchte mit ihm leben. Und die jetzt da in diese Gemeinden gefunden haben. Wir können beten, dass sie Jesus treu bleiben können und dass das Feuer, das sie ursprünglich zu ihm geführt hat, weiterhin in ihren Herzen brennen kann. Warum sollen wir das tun? Warum sollen wir an die Gefangenen und Gequälten denken? Der Schreiber des Hebräerbriefs hat 2 Erklärungen. Einmal, weil ihr als Mitchristen eigentlich zusammen mit ihnen im Gefängnis seid. Und denn ihr seid doch zusammen mit ihnen im Körper des Messias verbunden. So gibt es jedenfalls die Übersetzung das Buch wieder. In der Luther-Übersetzung heißt es an dieser Stelle, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Mitleiden, weil wir selber auch vielleicht mal Nachteile um Jesu Willen in Kauf nehmen müssen. Mitleiden, weil wir als Christen zum Leib Christi gehören und so mit unseren leidenden Geschwistern verbunden sind. Beides gehört zusammen. Liebe Gemeinde, die geschwisterliche Liebe soll fest bleiben. Hört nicht auf damit, Fremde bei euch gastfreundlich aufzunehmen. Und denkt an die, die gefangen sind. 3 schlichte Aufforderungen, die uns dazu ermutigen, unseren Glauben praktisch werden zu lassen. Mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen, möge Gott uns dazu Gnade und Gelingen schenken. Amen.